Papa, woran erinnerst du dich, wenn du an den Sieg von Stefan Eberharter auf der Streif im Jahr 2004 denkst?
Schnell gesagt, die beste Kitzbühel-Abfahrt, die ich je erleben durfte.
Robert Seeger Senior und Robert Seeger Junior in Erinnerungen eines Norwegerpullis.
Grüß Gott und herzlich willkommen
bei der 6. Episode unseres gemeinsamen Podcasts Erinnerungen eines Norwegerpullis. Und wir sind
Robert Seeger Senior.
Und ich bin Robert Seeger Junior, der Sohn. Und alle 14 Tage erinnern wir uns hier gemeinsam an die spannendsten, an die wildesten, an die denkwürdigsten Sportereignisse und Persönlichkeiten, die Österreich in den letzten 60 Jahren geprägt haben. Und immer mit einer ganz besonderen Verbindung. Du, lieber Papa, hast diese Momente für uns ins Wohnzimmer gebracht. Wir haben beim Mittagessen, bei den Skiübertragungen mitgefiebert. Und genau darum geht es heute. Heute geht es endlich wieder um das Skifahren. Aber nicht um irgendeine Strecke, nicht um irgendein Rennen, sondern die legendärste Strecke der Welt. Heute geht's auf die Streif. Heute geht's nach Kitzbühel. Doch bevor wir uns hier diese eisige Piste hinunterwagen, sollten wir vielleicht noch eines klären. Dafür haben wir auch viele Zuschriften erhalten und die Leute haben gefragt, warum heißt dieser Podcast eigentlich Erinnerungen eines Norwegerpullis? Warum sitzt du mir heute mit einem Norwegerpulli gegenüber? Und warum werde ich immer, wenn ich wohin komme, immer noch mit den Worten begrüßt? Ah, Robert Seeger, hab gedacht, Sie kommen mit einem Norweger-Pullover. Wie kam es dazu, dass die Menschen den Namen Robert Seeger so stark mit dem Norweger-Pulli assoziieren und dich immer damit in Verbindung bringen?
Ja, ist eine lustige Geschichte, die ich gerne erzähle. Als erstmals eben in Kitzbühel man auf die Idee gekommen ist, auch die Kommentatoren zu zeigen, nicht nur die Interviewer, die im Zielraum stehen, sondern die Kommentatoren. Da habe ich mir gedacht, was ziehe ich an? Dann habe ich mir einen Norweger Pullover gekauft und habe diesen Norweger Pullover angezogen. War alles in Ordnung. Aber ich habe im nächsten Jahr diesen Pullover wieder angezogen, denn ich habe ja dazwischen keine anderen Einsätze gehabt. Und ich lese dann plötzlich in einer österreichischen Zeitung eine ein bisschen nicht gerade schmeichelhafte Kolumne über den Norweger Pullover, wo geschrieben wurde, ja, wird denn der nie gewaschen? Warum immer nur der eine Norweger-Pullover? Und ich fahre heim und sage meiner Frau, du hast gesagt, ich soll den Norweger-Pullover anziehen. Hat sie gesagt, na, ich habe gesagt, du sollst einen Norweger-Pullover anziehen. Und ich habe gesagt, du immer einen anziehen sollst. Und daraus wurden dann im Laufe der Jahre, ich sage einmal jetzt übertrieben gesagt, gut 2,5 Dutzend Norweger-Pullover von verschiedensten Marken, verschiedensten Firmen. Und es hat einfach viel Spaß gemacht und daraus wurde aus mir der Norweger Pullover.
Genau, am Anfang hat man vorgeworfen, der Seeger kann sich nur einen Norweger Pullover leisten und daraufhin hattest du, und das ist ja wirklich kurios, bei jedem Rennen einen anderen Norweger Pulli an, ja? Oder zumindest bei fast jedem. Ich weiß, dass am Ende der Skisaison waren wir ja oft in Norwegen früher in Kvitfjell. Da hast du dich immer eingedeckt mit den originalen Norweger Pullis. Ich glaube, da und dort wurden dir auch von Menschen selbst gestrickte Norweger Pullis geschickt. Wie viele Norweger Pullis hast du heute noch?
Ich habe heute noch immer mindestens 20 Norweger Pullover in meinen Schränken daheim und ich nütze sie auch noch im Winter, ziehe sie gerne an, liebe sie. Ich bin einfach ein Norweger-Pullover-Träger geworden.
Ja, schön und dafür auch bekannt geworden. Neudeutsch würde man heute sagen, das ist ein Markenzeichen, das ist ein Branding geworden, das begonnen hat, du hast es selber gesagt, in Kitzbühel, wo man dann die Kommentatoren erstmals auch gezeigt hat. Und damit sind wir mittendrin in dieser Episode. Wir sind in Kitzbühel bei der legendären Abfahrt über die Streif. Genauer gesagt, wir kehren zurück zum 24. Jänner 2004. Wir sprechen über eine Fahrt, die heute noch von vielen als die perfekte Abfahrt bezeichnet wird. Stefan Eberharter gewann damals mit über einer Sekunde Vorsprung auf den Amerikaner Darren Rolfs. Und eine Sekunde ist auch auf der Streif eine Ewigkeit. lieber Papa, nimm uns doch noch einmal mit auf diese Fahrt. Woran kannst du dich noch erinnern? Was sind die Schlüsselpassagen? Was ist in Erinnerung geblieben?
Viel ist in Erinnerung geblieben, denn die Streif vergisst man nicht. Auch wenn man sie selber nie heruntergefahren ist, hätte ich mir auch nie getraut, wenn ich ehrlich bin. Da gehört schon viel Mut dazu. Es ist eine der wenigen Strecken im Abfahrtsskisport gewesen, bei der es keine Passagen gab, Gleitpassagen, sondern da geht's ununterbrochen ums Ganze. Das ist das Um und Auf. Das macht die Streif auch so schwierig und so gefährlich aus der Sicht eines Läufers. Daher war es für mich etwas ganz Besonderes, das erleben zu dürfen. Und Stefan Eberhard, der Sieg, den ich persönlich kommentieren durfte und den ich auch alles erlebt habe, muss ich sagen, für mich war das die beste Abfahrt, die es je in Kitzbühel gegeben hat. Er fuhr wie auf Schienen. Der elegant fahrende Stefan Eberhard auf dieser so schwierigen Strecke. Und es war ein Vergnügen, ihm zuzuschauen. Auf einmal war er im Ziel. Und wie du schon gesagt hast, er hatte einen riesigen Vorsprung. Im Skisport heute über eine Sekunde Vorsprung. Das ist ja schon eine Ewigkeit. Und daher muss ich sagen, Mausefalle, Steilhang, Hausberg, Zielschuss, das waren so die charakteristischen Stellen. Es gibt in Kitzbühel keine Passage, wo man sich erholen kann. Gibt es nicht, überhaupt nicht. Alles schwierig. Und Stefan Eberharter ist ja ein ganz interessanter Bursche gewesen, das muss ich auch erzählen. Ich hatte ja schon das Glück, ihn 1991 als jungen Burschen zu erleben, wo er Doppelweltmeister wurde.
In Saalbach.
In Saalbach. Denk mal, da steigt ein neuer Stern auf. Aber dann vergingen ein paar Jahre und er kam gar nicht mehr immer in den Weltcup, sondern musste im Europacup fahren, bis dann der wahre Knoten wirklich aufgegangen ist. Und am Schluss hat er selbst dem Hermann Mayer gezeigt, dass er ihn auch schlagen kann.
Genau, mit dieser unglaublichen Fahrt damals. Damals war ja die Reihenfolge gestürzt, es war ja eine andere Art des Starten, die Startnummer, der Beste ist mit Startnummer 30 gefahren und damit war ja natürlich auch klar, der kommt ins Ziel und er hat gewonnen.
Es war natürlich eine ideale Sache für den Zuschauer und für die Fernsehzuseher, wenn der Schnellste sozusagen unter Anführungszeichen vom Training und von anderen als Letzter kommt. Allerdings ist man dann draufgekommen, dass die Pistenverhältnisse natürlich nicht immer so gut sind, bei allen Bemühungen der Pistenarbeiter, aber es kann nicht immer so gut sein, sodass die dann mit 30 fahren, halt wirklich einen Nachteil haben. Und es waren dann eigentlich immer die Besten. Genau. Und daher hat es dann auch den einen oder anderen Überraschungserfolg gegeben. Man hat es aber dann wieder rasch korrigiert, weil es keinen Sinn macht und unfair ist denen gegenüber, die sich bemühen, um hier gewinnen zu können und die Besten sind und dann nicht mehr die Piste vorfinden, die sie brauchen.
Genau, das war aber für damals, war es natürlich für den Rennverlauf, für die Spannung war es damals natürlich auch perfekt. Du hast schon so ein bisschen es vorne weggenommen, die ganz besondere Karriere des Stefan Eberharter, der ja Doppelweltmeister wurde, dann ein bisschen eigentlich verschwunden war, zurückkam, dann auch lange, trotzdem dann auch im Schatten des Hermann Mayer stand, trotz vieler Erfolge und am Ende hier einen Schlusspunkt seiner Karriere setzte, weil im selben Jahr hat er aufgehört. Er hat dann im Ende der Skisaison 2004 auch seinen Rücktritt erklärt, hat, glaube ich, noch einmal den Abfahrtsweltcup gewonnen. Wir haben ja schon in der ersten Episode unseres Podcasts über den anderen Großen der Zeit gesprochen, über den Hermann Mayer. Kann man die zwar vergleichen? Was waren das für Typen? Waren die auch miteinander gut oder waren das große Rivalen?
Ich würde so sagen, sie haben sich auch verstanden, natürlich, weil es war damals so eine gewisse Kameradschaft, war eine Voraussetzung innerhalb der Mannschaft. Aber natürlich, und es ist immer so, ein Topstar ist nie unbedingt der beste Freund vom nächsten Topstar, weil der eine Topstar will gewinnen und der Topstar will gewinnen. Und der Hermann war einer, der gewinnen musste, der hat es gebraucht. Genau. Das war das Leben des Hermann Mayer, um zu gewinnen. Und er hat auch gewonnen, er hat oft genug gewonnen und hat tolle Leistungen gebracht. Und dann kommt plötzlich der Stefan Eberharter und ist imstande, einen Hermann Mayer in die Schranken, Anführungszeichen, zu weisen und ihn zu schlagen. Und das war das Spannende eigentlich damals, dass am Ende seiner Karriere Stefan Eberharter am Ende der beste Abfahrer war, genau, wie er aufgehört hat.
Was war das für ein Mensch? Wie hast du den in Erinnerung als Mensch?
Sehr sympathisch, ja. Sehr gut, kollegial, ganz anders. Der Hermann war ein Eigenbrötler. Der Hermann war einer, der eigentlich nichts mit anderen so viel zu tun kann. Mit Hermann war man gar nicht so sehr befreundet. Man hat sich gekannt und er hat gesagt Servus und man hat ihn gratuliert, wenn er gewonnen hat. Und er war den Erfolg gewohnt. Das kommt noch dazu. Genau. Darum hat es ihn dann am Schluss vielleicht sogar ein bisschen wehgetan, als er plötzlich nicht mehr der Seriensieger war, der er war. Und plötzlich kommt einer, der imstande war, ihn zu schlagen. Der Steff war einer, mit dem man eigentlich persönlich ein gutes Einvernehmen gehabt hat. Und wie er dann eigentlich erst so richtig aufgestiegen ist in den sozusagen Skihimmel als erfolgreicher Abfahrer, dann war er eigentlich nicht nur sympathisch, sondern auch eigentlich einer, der bereit war, Interviews zu geben, der bereit war, anderen Interviews nicht nur zu geben, sondern ihnen auch Autogramme zu geben, sondern auch andere Sachen. Das macht er. Der Hermann hat es auch gemacht, aber der Hermann war ein Ungestüm. Er war immer ein Ungestüm, ja, ein genau, kleiner Polterer.
Ja, zumindest in seiner aktiven Zeit, weil wenn du ihn heute so siehst und erlebst, ist er ganz anders geworden.
Ja, lieber Kerl heute. Ja, ich habe mich später oft getroffen und sage Servus Hermann und er sagt Servus. Und, aber er hat natürlich auch seine Art, die er gehabt hat, die hat er durchgezogen. Und mit dieser Art hat er auch Erfolg gehabt.
Genau.
Er hat wirklich Erfolg gehabt. Er war jetzt nicht der Haverer und er war auch keiner der anderen, auch eine lustige Episode, das erzähle ich gerne da jetzt. Er war auch nicht einer, der den anderen Tipps gegeben hat.
Genau.
Er hat seine eigenen Tipps gehabt. Und dann hat oft, hat mir dann andere erzählt, gesagt, mit den Hermann gefragt, du Hermann, wie fährst du dazu? Keine Ahnung, ich bin da irgendwie gefahren. Er hat einfach auch keine Geheimnisse, die er gehabt hat,
hat er
ausgeplaudert.
Er wollte gewinnen.
Er wollte gewinnen und er hat letztlich auch gewonnen. Aber Österreich hat natürlich zwei Könige der Abfahrt gehabt.
In dieser Zeit.
Hermann und Eberharter, die zusammen also natürlich eine Serie von Siegen gemacht haben, auf die man ein Leben lang stolz sein muss.
Genau. Kehren wir jetzt wieder zurück auf den Mythos-Streif, auf die Streif selber. Diese Abfahrt, angeblich in einem Interview hat der Stefan Eberharter einmal selber gesagt, boah, ich habe Todesangst, wenn ich über die Streif fahre. Ich glaube, alle, die heute über die Streif fahren, haben Respekt, haben Angst auch vor der Streif. Was macht diesen Mythos der Streif aus? Du hast schon einmal kurz gesagt, es gibt nichts zum Ausruhen. Vom Kommentieren her, da hast man ja auch wenig Zeit zum Ausruhen, oder? Als Kommentator, da geht es Schlag auf Schlag. Ja,
du musst dauernd schauen und immer, da gibt es nicht dazwischen eine lange Passage, wo sagt er, gleitet jetzt 15 Sekunden oder 20 Sekunden wieder hin, was es bei manchen Abfahrten gibt. Du musst immer voll konzentriert sein, auch gar nicht, weil es so viel Zwischenzeiten gibt, so viel hat es auch gar nicht gegeben seinerzeit, sondern weil du schauen musst, du musst ununterbrochen schauen, was passiert, was macht er, was hat er jetzt für ein Problem? Und deswegen war das für mich ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Die Fahrt des Stefan Eberharter, um das noch einmal zu sagen, der fuhr wie auf Schienen, obwohl er nicht auf Schienen gefahren ist, sondern auf zwei Latten. Aber er hat diese Strecke an diesem Tag beherrscht, wie es kein anderer für mich vorher im Weltcup und nachher im Weltcup, wenn ich dabei war, geschafft hat. Daher Respekt. Stefan Eberharters Abfahrt war für mich die schönste, die ich je erleben durfte und die schnellste auch.
Ja, war toll, war dann bis zu, glaube ich, bis zum Strobel der Streckenrekord, wobei Streckenrekord natürlich von vielen anderen Faktoren abhängt, aber das war schon eine gewaltige Fahrt. Und jetzt ist nicht nur die Streif an sich legendär, es ist auch der Ort ein Mythos letztlich. Kitzbühel, das Monaco der Alpen, das eine unglaublich große Dichte an Promis vom Arni, der jedes Jahr dort ist, aber auch zu den normalen Fans. Ich habe nachgelesen, 2004 waren fast 2 Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten in Österreich. 50.000 waren auf der Strecke. Ich war selber mal bei einer Abfahrt dabei und es ist ja unglaublich, weil du auch als Zuschauer viele, viele Sekunden, ich glaube die letzten 30 Sekunden der Abfahrt siehst du ab der Schrägfahrt, wenn er dort schräg hereinkommt, kurz bevor es dann in den Zielschuss geht, siehst du und erst dort bekommst du mit was für einer unglaublichen Geschwindigkeit die fahren, weil wenn du es im Fernsehen eingeblendet siehst, 100, 120 oder so, sagst ja, okay, aber erst wenn du siehst, wie schnell das ist, dann merkst du erst, was für Kräfte wirken auf diese Skifahrer ein. Wie ist es jetzt für den Reporter in Kitzbühel? Warst du Teil dieses Jet-Set-Leben? Warst du Weißwurst-Zutzeln im Stanglwirt oder in dem großen VIP-Zelt? Was macht man als Reporter in Kitzbühel?
Also ich sage das ganz gerne, wie es ist, damit die Leute auch wissen, was ein Reporter eigentlich macht, wenn er sich auf Kitzbühel vorbereitet. Er vermeidet diese vielen Einladungen, die es gibt, wobei der Reporter auch nicht alle Einladungen kriegt, das muss man offen und ehrlich behaupten, ja. Aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wohin zu gehen. Ich habe das gerne am Mittwoch und am Donnerstag noch gemacht, wenn wenig Leute noch dort waren, dann ist man auch wohin gegangen und konnte auch noch in ein Restaurant gehen, um dort zu essen. Ab Freitag war für mich die letzten Jahre in Kitzbühel klar, ich gehe abends nicht mehr aus. Ich kaufe mir meine Wurstsemmeln oder sonst irgendwas und esse im Hotel, in meinem Zimmer, genieße den Abend, Fernsehen oder noch einmal was anderes anschauen und erspare mir den Rummel in der Stadt. Und viele meiner Kollegen haben es dann ähnlich gemacht, weil es war nicht mehr lustig, wohin zu gehen. Alle, die für dich aufgestanden sind und Platz gemacht haben und in Lokalen gesagt haben, ja, für sie haben wir einen Tisch, die haben gesagt, leider, heute ist alles voll, heute geht nichts mehr, weil dort schon drei mittlerweile reserviert haben. Das war es nicht mehr. Muss sein, war in Ordnung für Kitzbühel. Ich war nie böse, dass ich dort nicht am Freitag und am Samstagabend jetzt genussvoll irgendwo in Restaurants essen konnte. Ich habe gern daheim meine Wurstsemmel gegessen und habe mir im Fernsehen was angeschaut und habe mich auf die Abfahrt oder den Slalom dann am nächsten Tag vorbereitet. Das hat mir eigentlich viel Kraft gegeben dann für die Übertragung.
Also gar kein Dabeisein mit den Promis und so, kommt man auch gar nicht nahe zum Ani und Co., den man halt so sieht.
Du gehst vorbei manchmal, du siehst ihn und im Zielraum siehst ihn und aber er kennt dich ja auch nicht. Er hat ja nicht den Kontakt, braucht man jetzt zu einer, ich sage Servus und sagt er ja Servus. Aber ich meine, das sind so Sachen, manche werden behaupten, ja, ich habe mit dem Ani ein persönliches Gespräch gehabt. Ja, kannst du ihm was fragen, dann gibt er da auch eine Antwort, das ist ja in Ordnung. Ich verstehe ihn ja auch. Ich meine, jeder stürmt auf so einen Menschen hin und will mit ihm ein Foto haben in erster Linie, nicht?
Von all den Wintersportorten, bei denen du ja ganz regelmäßig warst, was war der Liebste, wo bist du am liebsten hingefahren?
Am allerliebsten, das ist ganz interessant, war ich in Madonna di Campiglio. Madonna di Campiglio war ein Ort in Italien, den ich geliebt habe. Erstens einmal habe ich dort immer ein herrliches Quartier gehabt, wunderschön. Hab gehabt ungefähr 25 Meter Fußweg zum Ziel. Habe also überhaupt nicht fahren brauchen, nichts. Und habe dort eigentlich köstliche italienische Kost essen können. Also, das war in Ordnung.
Dort hast du auch kein Problem mit dem Restaurant gehabt,
oder? Um ein Restaurant überhaupt kein Problem. Zweitliebster Ort war trotzdem dann Wengen. Wengen deshalb, weil Wengen ist ein Mythos für einen Skireporter. Madonna ist ein Slalom, ist ein Riesenslalom, aber kein Mythos in dem Sinn. Aber Wengen ist ein Mythos, Wengen zu erleben ist was Besonderes und ich bin auch stolz darauf, dass ich die Wengen-Strecke auch zu Fuß abgegangen bin. Nicht ganz hinauf, aber von unten weg, neben der Piste hinauf, soweit man gehen konnte, um das einmal selber zu sehen, wie schwierig es ist eigentlich für die Fahrer. Und dann kommt Kitzbühel. Kitzbühel ist die spektakulärste Abfahrt auch für mich gewesen, aber der Rummel war nicht ganz meins.
Ja, also Lauberhornrennen müssen wir unbedingt auch noch einmal machen. Eine ganz andere Strecke als Kitzbühel. Mit tollen Siegern, auch mit tollen nicht österreichischen Siegern, sollte man vielleicht auch einmal erwähnen. Und es haben auch die Schweizer viel gewonnen in deiner Ära sehr des viele. Übertragens zwischendurch ja. Mal. Nicht immer haben die Österreicher dominiert.
Na, ja. Wir haben viele Schweizer Erfolge übertragen müssen. Aber die Schweizer waren uns eigentlich auch sympathisch. Und zum Beispiel einer meiner besten Freunde lang, war der Russi, ja, toller Bursche gewesen. Wir haben uns wirklich gut gekannt und würde er jetzt da vorbeikommen, dann umarmt er mich und wir grüßen uns und wir kennen uns, weil wir also miteinander so viel erlebt haben.
Das war auch schon wieder unsere Episode über Kitzbühel. Wir haben euch ein bisschen mitgenommen auf die vereiste, eisige Strecke auf der Streif über die Mausefalle hinunter bis in den Zielschuss. Wir haben eine perfekte Fahrt ein bisschen wieder Revue passieren lassen. der Stefan Eberharter, der wie auf Schienen damals mit der Startnummer 30 ins Ziel gefahren ist und diesen glanzvollen Schlusspunkt, kann man sagen, seiner Karriere auch gesetzt hat, der wirklich auch alles gewonnen hat, bisschen immer im Schatten des Hermann Mayer gestanden ist, aber am Ende hat er sich seinen Stern auch am Skihimmel auf jeden Fall gesichert. Wir haben auch gelernt, dass die Sportreporter nicht immer den Rummel suchen, ja, sondern auch gern mal nur ein Jausal am Abend haben in Kitzbühel, nicht immer beim Stanglwirt dabei sein. Kitzbühel, das Mondäne, das Treffpunkt der Reichen und der Schönen kann man auch ein bisschen weglassen. Ja, das war's von der Streif. Wir sagen wieder danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns doch auf Instagram norwegerbully.at oder schreibt uns eine E-Mail unter podcast@norwegerbully.at. Die Links geben wir euch wieder in die Shownotes hinein. Wir verlinken euch auch auf die Ergebnisliste. Vielleicht finde ich auch noch irgendwo eine YouTube-Aufzeichnung der Abfahrt. Ich glaube allerdings, das existiert gar nicht mehr, aber ich glaube, ihr habt es ein bisschen nachempfinden können, wie das damals war im Jahr 2004. In diesem Sinne, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, wieder fürs Dabeisein. Dir, lieber Papa, danke, dass du wieder mit mir ins Podcaststudio gegangen bist, dass wir wissen, dass du immer einen anderen Norweger-Pulli anhast. Auch bei jeder Aufnahme bestehe ich darauf, einen anderen Norweger-Pulli anzuziehen.
Ja, hat viel Spaß gemacht, mit dir wieder mal in der Erinnerung zu wühlen, um all das noch zu erleben, was ich persönlich immer, egal auf welcher Strecke ich war, miterlebt habe. Und Kitzbühel war halt immer etwas Besonderes. Und daher werde ich viele dieser Dinge, über die wir gesprochen haben, nie im Leben mehr vergessen.
Genau, und all die Dinge, die du nicht vergessen wirst, werden wir im Laufe der nächsten Episoden hervorkramen und uns gemeinsam daran erinnern. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ciao, auf Wiederhören.
Ciao, euch auch. Alles Gute und danke. Bleibt uns weiter treu.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.